Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der Adidas Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil über unseren Vlog und wo die Grenzen sind, was man teilen darf, was man nicht teilen kann, wieso und warum und wie wir da einfach drauf schauen. Und im zweiten Teil haben wir Jonathan von Neuroflash da und sprechen mit ihm über die Indikatoren, warum etwas viral geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Pascal, ich habe drei kleine Themen. Du darfst dir das aussuchen. Einmal wollte ich gerne noch mal ein bisschen über unseren Vlog sprechen.
Oh ja.
Dann wollte ich über mein Personal Training sprechen, was ich wieder angefangen habe. Und dann mal einen kleinen Shoutout geben an Lizzie.
Oh ja.
Oder über unser Sommer-Event/360-Grad-Feedback.
Das hatten wir im letzten Podcast.
Haben wir schon über die Bierbikes und so gesprochen?
Ja, wir haben doch im letzten Podcast, kann sein, dass da noch die ein oder andere Promille bei dir am Start war.
Never mind.
Das würde ich rausnehmen. Also nach dem jauchischen Ausschlussprinzip 3 nicht. Okay. Jetzt haben wir Personal Training oder das erste?
Der Vlog.
Dann würde ich doch natürlich ganz uneigennützig
den Vlog nehmen.
Weil wir haben ja gleich noch einen Podcast. Und dann nehmen wir das Personal Training.
Okay, genau. Ich wollte einfach nochmal darüber sprechen, wie stolz ich auf uns bin, dass wir unseren Vlog haben, machen und nochmal so ein paar Learnings mitnehmen, die wir hatten. Weil ich glaube, was so ein Struggle ist, also wir haben ja einen YouTube-Vlog für alle, die den noch nicht kennen, Paulina und Pascal heißen wir. Guckt euch das bitte an und lasst Feedback da, weil das brauchen wir. Und ich glaube, wir haben ganz lange damit gestruggelt, was wir zeigen können und was nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist generell so ein Struggle. Weil ich hatte auch letztens mit Michelle, Shoutout an Michelle, ein Radical Candor Lunch, wo sie halt meinte, sie würde sich teilweise noch mehr wünschen, dass wir so zeigen, was uns gerade bewegt. So.
Okay.
Und ich irgendwie, ich glaube, das ist so, teilweise ist es manchmal so schwierig. Also beim Vlog natürlich, weil du Partner hast, weil du Charlies hast und du willst die Leute dann nicht einfach so mit in dein, nicht Rampenlicht, aber mit in, weißt du, was ich meine?
Ne? Ja, schon, mit auf die Bühne ziehen.
Mit auf die Bühne ziehen, obwohl die vielleicht gar keinen Bock haben. Ja, genau. Das
ist,
glaube ich, ein...
Das ist auch immer noch ein Cringe-Moment, finde ich.
Wenn man die Kamera rausholt, ne? Ja,
das und wenn man mit dem Team, und ich war letztes Mal mit dem Team in Köln auf dem Workshop und es war für mich so cringe, dann, hey, wollt ihr in den Vlog? Aber ich glaube, es muss einfach normal werden.
Man muss es einfach machen, ja. Naja, und das Thema mit Michelle hat mich dann auch nochmal bewegt, weil sie meinte dann, wir hatten ja im Vlog irgendwie erzählt, dass wir jetzt versuchen umzufirmieren auf eine Holding und so, weil wir noch eine GmbH sind, aber dann meinte sie, ja, das ist ja voll interessant und dieses Gefühl zu finden, was ist zu viel teilen und was ist richtig.
Ja.
Weil ich will ja auch nicht vor den Charlies sitzen oder auch nicht im Vlog sitzen und da alles teilen und so only talk about me, myself and I. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist dieses Mitnehmen und transparent sein und so Hosen runter auch voll wichtig. Und das machen wir ja auch voll viel.
Ja.
Also
das ist total schmaler Grat. Und ich glaube, wir haben die Antwort auch nicht, oder? Oder hast du jetzt?
Nee, aber ich finde, dass wir im letzten Vlog zum Beispiel, in diesem sind wir wieder, finde ich, sehr schlecht.
Den habe ich noch gar nicht gesehen, der jetzt vor 2 Tagen live gegangen ist.
Genau. Nee, in dem der darauf kommt, der ist sehr schlecht.
Aber schlecht
in diesem
Sinne
waren
von,
wir jetzt wieder sehr gut.
Okay, aber lass uns doch das voll gut, dass wir verstehen, was ist schlecht, was war gut.
Da bin ich ja gerade dran.
Ja, phänomenal, let's go.
Also, du hast die IKEA-Präsentation geteilt.
Ja.
Auch mit einem Loom, also mit einem Screenshare, wo du durchgegangen bist und wo du halt unseren Vlog-ZuschauerInnen richtig krasse Insights gegeben hast. Das fand ich richtig, richtig geil.
Wo ich die Secret Sauce von Charles und Charlotte revealed habe.
Secret Sauce von Charles und Charlotte revealed. Ja, nein, aber das ist halt echt, also irgendwie, das war richtig insightful.
Das ist der meistgeklickte Vlog, weil alle diese Präsentation sehen wollen. Okay, aber das ist zum Beispiel ganz interessant, weil ich habe da ja unsere Agentur-Pitch gezeigt.
Ja.
Und das denke ich mir so, okay, gut, das ist meine Entscheidung, das kann ich machen in unserer Rolle. Ich habe nicht die Kreation und unsere Strategie für IKEA gezeigt.
Aber du hattest auch, glaube ich, so ein Case von Penny gezeigt. Da habe ich dann auch die Zahlen geschwärzt und so.
Okay, ja.
Also es war schon, also
an der Grenze.
Ja.
So. Okay. Bei dem Penny-Case dachte ich mir, das sind halt auch alles Sachen, die wir eingereicht haben.
Die sind auch draußen, die sind auch in der PR-Welt.
Die findet man irgendwie,
voll.
Genau. Also ja, ich finde immer so, bei die Sachen, die wir entscheiden können, in unserem Kontext, alles ja, was Agentur, unser Private Life.
Genau, ja, aber ja, voll. Aber zum Beispiel jetzt bei IKEA, das war ja auch eine Sondersituation, du hast den Agenturpitch gezeigt. Ja, ja, voll geil. Ja. Aber ich kann ja jetzt nicht, gerade wenn ich an der Kampagne für Frank sitze, für Penny sitze, für die Telekom sitze, für Burger King sitze,
kann
ich das nicht zeigen. Genau, aber das ist ja das, was wir im Day-to-Day machen.
Ja, Idee, kannst du es nicht danach zeigen? Also könntest du jetzt nicht zum Beispiel, wir sind unfassbar stolz auf das Penny Menderes-Video.
Ich könnte jetzt nochmal die Menderes-Kampagne zeigen. Ich könnte mir Anne und Jo schnappen.
Ganz genau.
Und Patricia. Ja. Oder jemanden vom Team, mal darüber reden im Vlog.
Genau, setz sie hier rein jetzt beispielsweise und wir können doch im Vlog ein Interview machen. Und man kann vielleicht nochmal alte Präsentationen rausholen. Ey, ganz kurz, wie geil wäre das denn?
Ja, das ist ja die Idee dann, ja.
Die erste Präsentation, die wir mal gemacht haben, wann die Idee entstanden ist, dann wird sie irgendwie vom Grob zum Feinkonzept übersetzt, dann kommt ein Skript. Ne,
müssen wir Penny da um Erlaubnis zu fragen?
Ich würde immer Partnerin da einmal kurz reinholen. Ja. Im Endeffekt sind das ja jetzt Sachen, die gut, auch die Öffentlichkeit.
Gut, dass Tom von Penny gleich kommt.
Dann klären wir das öffentlich im Podcast. Das nee, ist Document Don't Create.
Ja,
next
genau.
Level.
Genau, der Arme. Nein, ja, Quatsch.
Nee, aber ich bin bei dir. Es ist super, super schweres so Balancieren zwischen, wann ist es zu viel, genau, wann ist es zu wenig.
Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig, wann holt man einfach Leute damit rein, die sich damit gar nicht wohlfühlen.
Ja.
Dann zum Beispiel auch, ich hatte ja letztens eine Situation, wo eine Social Media Managerin gekündigt hat und ich das schon wusste. Und ich es auch nicht schlimm fand, so bin ich ganz, also was heißt nicht schlimm, aber ich bin ganz, ganz ehrlich, was wir untereinander ja immer ganz viel machen, ist dieser Netflix-Keeper-Test, so, ja, would you fight for someone?
Ja.
Und die Person wusste das auch, also die hat auch fast die Probezeit nicht bestanden. Ja. So, und wir haben dann gesagt, ey, wir gehen nochmal ein und wir investieren nochmal und wir schaffen das. Und dann hat sie die Person ein anderes Angebot bekommen and it was fine for me, so, it was really fine.
Ja.
Und das hätte ich eigentlich auch voll gerne im Vlog erzählt, aber das war damals halt so, die anderen Charlies gucken ja auch den Vlog. Und darüber zu sprechen, ist irgendwo, ja, nicht fair, finde ich, der Person gegenüber. Weißt du?
Ja, voll. Wobei auf der anderen Seite, wenn wir eine Kultur der Offenheit prägen und hilft ja, den Leuten ja auch zu schauen, ja, wie wir auf die Welt drauf gucken.
Ja, schon, aber das finde ich irgendwie menschlich einfach nicht korrekt.
Weil es um eine konkrete Person,
geht, ja, genau. Und das ist die Entscheidung. Ich muss im Reinen sein und mit der Person, ich muss klar sein, dass ich und die Person müssen im Reinen sein. Ich als also, und das war ich. Also, das wusste die Person auch. Ich habe der Person auch nochmal Feedback gegeben. Wir sind auch im vollen Guten auseinander. Und das ist, deswegen kann ich nachts schlafen.
Ja.
Aber das, diese Geschichte jetzt zu teilen mit dem Rest der Welt und mit den anderen Charlies, im Wissen, dass die genau wissen, um wen es geht, da finde ich, nehme ich mir zu viel raus. Weißt du? Weil dann, das ist eine Geschichte, it's not my story to tell.
Ja, okay,
jetzt kann ich die Story tellen, weil jetzt weiß keiner mehr, worum es geht oder um welche Person es geht. Und deswegen ist es meine Geschichte, meine Emotion, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie ich daran gegangen bin, wie ich das gedacht habe. Aber in dem Moment ist es nicht cool, weil ich die Geschichte einer anderen Person teile, finde ich.
Ja, finde ich voll fair. Und das sind ja auch Sachen, die bei euch im privaten Raum passieren.
Unter vier Augen meinst du jetzt, ne? Also immer noch Business-Kontext.
Ja, genau, aber so, ne? Aber das ist etwas zwischen euch, vier Augen, in den Sachen.
Ja, voll. Und dann denke ich mir halt aber.
Öffentlich zu machen, ist halt ein Vertrauensbruch.
Genau.
Ne?
Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, hey, so, wir sind Geschäftsführung. Das ist auch so, weiß nicht, als ich das erste Mal jemanden kündigen musste, so, Alter, wie mir die Beine geschlottert haben, was für Fehler ich gemacht habe. Und das zu teilen, ist ja auch voll wertvoll für andere Leute da draußen.
Ja.
Ne, aber vielleicht, ich fand den Vorschlag, den du gemacht hast, eigentlich ganz gut. Man muss sich eigentlich so einschneidende Erlebnisse oder so wichtige Momente, Kündigungsgespräche, Einstellungsgespräche, Vertragsverhandlungen, Kampagnenvorstellung, Kampagnenplanung. Man muss eigentlich mal die Vlogkamera zum Beispiel einfach mitnehmen, die Sachen filmen, also jetzt keine Kündigungsgespräche, aber sowas wie die Menderes-Kampagne zum Beispiel.
Ja, ja.
Und dann im nächsten Vlog ein Recap machen und sagen, ey, jetzt ist es live.
Ja, ist voll gut.
Ich konnte euch das da und da natürlich noch nicht zeigen, aber now I can. Oder jetzt nochmal, hey, ich erzähle euch mal von einem Gespräch, von einem Mitarbeitenden oder KollegInnen-Gespräch vor 3 Monaten, was voll hart war. Und das und das, so und so bin ich das angegangen, das und das habe ich daraus gelernt.
Ja, ist voll gut. Ja, finde ich super. Also ich glaube, das ist auch ein krasser Prozess, wo wir auch immer wieder merken, was die Grenzen sind, wo es geht. Und ich habe auch das Gefühl, es ist ab und zu fühlt sich so ein bisschen an wie Walking on Eggshells. Also man muss ja auch sagen, wir machen das ja auch nebenbei. Das ist ja, kann man es 1% unserer Zeit nehmen, tausend anderen Sachen. Und oft hat man die Kamera, man hat einen Gedanken, man ist im Auto von einem Termin zum nächsten. plappert da was in die Kamera rein.
Ich hatte auch schon mal, ganz kurz muss ich dir mal erzählen, ich hatte auch schon mal, das habe ich dir, glaube ich, damals gar nicht erzählt, das ist schon Ewigkeiten her, wir gerade mit dem Podcast angefangen und haben uns mit irgendjemandem, wir hatten irgendeinen Gast hier und dann haben wir über Weiterentwicklung gesprochen und habe ich gesagt, ja, ich hatte auch letztens irgendwie jemanden, der wollte 80.000 und Senior sein und so, it's just not there. Und dann ist halt eine andere Person von Charles und Charlotte zu mir gekommen und hat gesagt, ja, es geht doch um mich, so. Und hat sich halt mega auf die Füße getreten, ja, und hat mir Feedback gegeben und war auch so mega emotional, understandably, ja. Weil, also ich habe auch, da gab es auch Parallelen, aber it really wasn't her, so.
Ja, okay.
Und deswegen glaube ich, ja, muss man einfach aufpassen, weil es ist ein sensibles Thema. Auf der anderen Seite versuche ich, so, ich glaube halt wirklich, was so wichtig ist, auch immer wieder den Leuten zu sagen, so, there's nothing happens out of fucking bad intentions,
ja.
So.
Genau, was natürlich, hatten wir auch heute ein anderes Thema, was natürlich trotzdem Leute verletzen kann dann.
Ja, ne? Genau, du kannst ja nicht sagen, ja, sorry, weil ich
war nicht böse gemeint, ja, aber deswegen ist es jetzt okay. Ein Autoshot gefahren so. Aber ich glaube, was auch nochmal, was ist die Grundmotivation von diesem Podcast? Es ist ja auch, wir gehen so eine krasse Reise durch, wir erleben so viel, wir verändern uns, wir entwickeln uns, wir machen Fehler, da gehen wir oft mit um. Ja. Wir machen viele Sachen, die gut sind, da wollen wir besser werden. Und ich glaube, mit diesem Grundverständnis hilft mir das immer so, das ist unsere Intention, das rauszusenden, wie wir diese Agentur basteln.
Ja.
Wo wir scheitern, wo wir wachsen. Und natürlich wird es da mal eine Information geben, einen Blickwinkel geben, den irgendjemand in dieser großen Raum der Öffentlichkeit anders wahrnimmt, anders interpretiert oder ihn anders berührt, als er von uns in dem Moment gemeint war. Und dann, glaube ich, passiert das, was wichtig ist, dann kommt halt eben Dialog. Let's talk about it. So. Lass sprechen dazu. Und dann können wir uns austauschen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ja dieser Grundgedanke, wir versuchen ja diese Plattform bewusst zu bauen, bewusst zu zeigen, wie wir drauf gucken auf gewisse Themen. Es muss immer Face-Saving sein. Man darf irgendwie niemanden, und das ist ja auch nicht die Absicht, irgendwie niemanden ins Boxhorn jagen. Das ist überhaupt nicht unsere Intention. Ich will nur sagen, bei so vielen Sachen, die wir on top machen, bei so vielen Themen, die bei uns im Kopf rumschwören, bei so vielen anderen Leuten mit anderen Blickwinkeln, anderen Lebenswelten, hast du, glaube ich, in so einer Rolle, wenn du Öffentlichkeit so viel öffentlich rausgehst, immer die Situation, dass irgendjemand einen anderen Blickwinkel hat. Und ich glaube, deswegen ist da die Einladung aus dem Dialog. Hey, wenn ihr da Rückfragen habt, Sachen anders seht, kommt zu uns. Also, let's talk about it.
Ja, finde ich gut.
Oder?
Ja. Wollen wir zum zweiten Teil gehen? War ein schöner Abschluss.
Ja, machen wir. Fantastisch. Okay. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Heute haben wir bei uns Dr. Jonathan Mall von Neurofresh. Herzlich willkommen.
Yay!
Moin. Schön, hier zu sein.
Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Auch wenn es nur digital ist, aber das schöne Hamburg verlässt man ja nicht so gerne. Okay, wir freuen uns riesig. Für alle, die dich nicht kennen, gib mal ganz kurz ein Update. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Genau, also Jonathan Mall, hier der CIO und Co-Founder von Neurofresh, geboren, aufgewachsen in Hamburg, dann so ungefähr 10 Jahre im Ausland gewesen zum Studieren und andere Startups gründen. Ich bin vom Herzen her Psychologe, also was mich treibt, ist herauszufinden, wie Leute ticken, um dann Tools zu entwickeln, die einem dabei helfen, vorherzusagen, worauf die Leute klicken, ne? Um ticken zu klicken. Und deswegen habe ich Neurofresh gegründet, wo wir Kunden helfen, mit generativer KI markenspezifisch, zielgruppenspezifisch Marketingtexte zu generieren und dann auch checken zu können, wie die eigentlich ankommen in der Zielgruppe. Also da wirklich auch die Psychologie direkt angewendet. Neuromarketing quasi.
Na, cool. Okay, schön.
Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Off-Topic-Frage stellen, aber unsere treuen Podcast-HörerInnen wissen schon, was jetzt kommt. Oh. Wo genau aus Hamburg kommst du denn her?
Ich komme aus Holzdorf.
Naja, also, das ist aber ganz knapp vielleicht noch zum Teil Hamburg.
Also, wenn du aus raus willst in Holzdorf, tatsächlich von unserem Haus ist es 100 Meter und dann hinter dem Bächlein ist es Schleswig-Holstein.
Ja.
Ein schnelles Entkommen.
Gerade noch Glück gehabt, gerade noch so drin in der Grenze. Okay.
Gerettet. Vielleicht noch kurz ein, zwei Rückfragen zum Tool, weil ich das sehr spannend finde. Also ich habe gerade so ein Venn-Diagramm bei mir vor Augen. Auf der einen Seite ist die Marke hat ihre Story, die hat ihre Einstellung, die hat ihre Haltung, die Emotion. Und auf der anderen Seite gibt es die Konsumentinnen, die ticken auf eine gewisse Art und Weise, die reagieren auf gewisse Inhalte. Und ihr seid eigentlich genau in dieser Mitte, also übersetzt das, was eine Marke kommunizieren will, in das, wie Konsumenten darauf reagieren. Richtig verstanden?
Ja.
Okay, check. Und was du eben angerissen hattest, fand ich auch ganz interessant. Du meintest gerade, wie hast du das genannt? Audience Matching oder Audience?
Ja, Audience Prediction. Also
Prediction, genau.
Was jetzt in letzter Zeit immer besser dokumentiert wurde, über 80 Studien gibt es schon. Wir haben schon Riesenprojekte gemacht mit vielen großen Marken. Und das ist aber trotzdem noch ziemlich frisch, also seit ungefähr so einem halben Jahr, vielleicht 8 Monate weiß man das, ist, dass du LLMs dazu kriegen kannst, wirklich zu simulieren, wie ein Mensch funktioniert. Na? Also ich habe angefangen, mich selber zu klonen, also wirklich ein langes psychologisches Interview mit mir selber geführt, also mit der KI, und dann dieses Transkript benutzt, um dann alle möglichen anderen Sachen vorher zu sagen. Und für mich war der Groschen gefallen, als ich dann nach meinem Interview gefragt habe, hey Jonathan, na, du fragst ja dann dich quasi selber, was sind eigentlich deine Lieblingsfilme? Und da hat er mir 10 Lieblingsfilme gelistet und 8 davon waren meine Lieblingsfilme. Da dachte ich so, okay. Ist, und mit einem ähnlichen Prinzip simulieren wir dann halt die Leute aus deiner Zielgruppe. Das heißt, du kannst beschreiben, wer ist meine Zielgruppe, und wir matchen dann mit echten Menschen, die wir in Umfragen in unserer Datenbank haben, weil du brauchst deren wirklichen Daten, menschliche Daten. Und dann können wir halt deine Zielgruppe simulieren, indem wir die Individuen, also die einzelnen Leute aus deiner Zielgruppe, alle digital simulieren und können dir dann halt Antworten geben auf so viel Prozent deiner Leute denken das bei diesem Text, das hier finden sie noch nicht so gut, mach doch mal besser. Und das rollen wir gerade aus und es ist super spannend, weil du wirklich so dieses Ding, was früher richtig teuer war und viel Zeit gekostet hat, nämlich zu gucken, wie finden eigentlich deine Leute das, kannst du halt jetzt innerhalb des Entstehungsprozesses schon machen. Ne? Du hast irgendwas generiert, ein Bild oder so, und dann sagt die dir sofort, okay, finde ich gut, aber Hintergrund ist mir noch irgendwie, da passiert zu viel. Mach das doch mal dunkel. Und dann kannst du sogar jetzt mit KI sagen, mach den Hintergrund dunkel. Und dann hast du das Feedback deiner Audience schon angepasst und die finden das entsprechend besser.
Ja, geil. Es macht so ein bisschen diese Blackbox mehr transparent. Was für Daten braucht ihr dafür, also für die Zielgruppe? Ist das soziodemografisch, psychografisch? Also was
All of the
an
above.
Daten braucht ihr?
All of the above. Aber tatsächlich sind halt Werte und so eher psychologische Merkmale extrem wichtig. Also wie Leute ticken, wie sie Probleme lösen, welche Werte sie haben. Das kannst du natürlich ablesen aus Fragen wie, für welche politische Partei wählst du und so weiter. Also in unserem Datensatz haben wir wir haben teilweise bis zu 250 Fragen beantwortet, und dann ist wirklich über das gesamte Spektrum von Verhalten, aus denen du alle diese Merkmale herauslesen kannst. Und du hast total recht, nur Demografie ist in der Regel nicht genug, obwohl das natürlich dir auch schon etwas sagt, aber sozioökonomischer Status, Werte und so sind.
Aber woher wisst ihr denn, welche Zielgruppe die Marke überhaupt bedient?
Entweder sie müssen es uns sagen, viele große Marken wissen ziemlich genau, wer das ist, wer auch die Kaufentscheidung trifft und all diese Geschichten. Aber wenn die Marke das nicht weiß, wenn du ein neues Produkt hast, kannst du tatsächlich mit der Methode es auch genau umdrehen. Dann kannst du quasi alle Leute fragen und dann sagen, hey, ich habe hier ein Produkt, das löst ein Problem. Wer von euch hat das Problem? Und dann kannst du quasi gucken bei den Leuten, die das Problem haben, und die dann segmentieren, und hast du eine Zielgruppe. Auch etwas, was
Und wie
sehr schwer ist sonst.
Macht ihr das? Also ich habe oft das Gefühl, dass jetzt aktuelle Marken viel das Ziel haben, wir müssen uns verjüngen, ne? Weil irgendwie die Käuferschaft irgendwann dann auch vielleicht wegstirbt. Ich sage das mal einfach so, wie es ist. Wie geht ihr daran? Weil also Verjüngung ist ja ist einfach nur eine Zahl. So, wenn wir jetzt sagen, okay, 18 bis 30 will ich erreichen. Da haben wir sehr viele Linkswähler, sehr viele AfD-Wähler. Also wie macht ihr das dann fest? Also wie geht ihr dann davor?
Also, um denen zu helfen, sich zu verjüngen, ist tatsächlich zu gucken, ja, wer von den Jungen findet das denn wie. Man muss aber da immer ein bisschen aufpassen, weil das Spannende ist, du siehst zum Beispiel, dass Gen Z ganz häufig sagen, Nachhaltigkeit finde ich total wichtig, aber sie können es sich noch nicht leisten. Das heißt, in der Realität kaufen sie dann trotzdem noch die günstigeren Produkte. Wohingegen die Millennials, die sagen vielleicht weniger, dass die Nachhaltigkeit so wichtig ist, aber die haben das Geld, um das zu tun, und die machen es dann einfach, weil, warum nicht? Kostet das Ei halt ein bisschen mehr, oder das Shampoo ohne Mikroplastik und so weiter. Oder machen dann eine Reise, wo darauf geachtet wurde, Carbon Neutral und so. Also das ist ganz spannend, dass man da entsprechend natürlich auch aufpassen muss, nebst dem, wer findet es gut, wer kann sich das leisten und wie verhalten sie sich dann wirklich. Aber Richtung Verjüngung, ja, du nimmst halt die junge Zielgruppe, simulierst sie und passt dich dann an halt auf deren Verhaltensmuster, auf deren Wertemuster, um, sagen wir mal so, deine Message zumindest für sie begreifbar zu machen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, das sozusagen denen nach der Nase zu reden oder dann immer so zu sein, wie die das wollen, sondern ist dich so aufzustellen, dass die das verstehen. Ne? Manchmal ist es mit den Wörtern, die dann die jungen Zielgruppen auch benutzen, aber in der Regel ist es halt mehr ein gewisses Selbstverständnis verkörpern. Ne? Weil sowas wie, ich fand das immer so spannend mit Diversity und solchen Geschichten, das ist für viele Jungen gar kein Thema. Weil warum sollten wir nicht alle Leute gleich behandeln? Stellen die sich häufig die Frage. Wohingegen so die älteren Generationen, die haben es noch mitbekommen und so. Möglicherweise, das hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert in der Gesellschaft. Und für die ist das ein ganz anderes Thema. Ein Thema, was man besprechen muss, was man erklären muss. ne, warum das gut ist. Wohingegen bei den Jüngeren, für die ist das häufig selbstverständlich. Natürlich hast du gerade angesprochen, wir haben jetzt Linkswähler und AfD-Wähler. Also auch so selbstverständlich ist das nicht für alle. Aber was ich sagen möchte, ist, die Werte der verschiedenen Generationen kann man häufig nicht verstehen, wenn man aus einer anderen kommt. Und dann entsprechend das Verständnis zu haben und dann sein eigenes Messaging, seine Produkte und sowas darauf anzupassen. Ja, diese Empathie auch jetzt mit KI herzustellen, ist, denke ich, sehr sinnvoll.
Geil. Wir sind, also wir wollten eigentlich über was anderes reden. Aber das ist ja trotzdem schon mal das richtige Mindset, weil was ihr schafft und was du, wo ihr sehr viel Expertise und Erfahrung zu habt, ist ja dieser Blick hinter die Kulissen, der Blick in den Kopf der Menschen. Was bewegt Menschen? Worauf reagieren Menschen? Und was ich so aufregend finde bei diesen unfassbaren Mengen an Daten, die ihr habt, wollten wir ja eintauchen in das Thema, was generiert denn wirklich Reichweite bei Leuten und was generiert Viralität und was ist überhaupt Viralität? Also so ein bisschen diesen Mythos Viralität zu dekonstruieren, zu verstehen, was sind die Treiber dahinter?
Ja.
Und da habt ihr ja ganz viele unterschiedliche Studien, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen und da hätte ich unfassbar viel Lust, mit dir reinzutauchen.
Super gerne. Genau, also ich habe 3 Studien heute mitgebracht. Einmal haben wir 10 Millionen Social Media Posts analysiert, auf allen Dimensionen, um zu gucken, was funktioniert. So sozusagen allgemeine Faktoren, die deinem Social Media Post helfen können, schon mal rauszustechen. Und dann haben wir nochmal 2 spezielle Studien in Richtung für UNICEF, den Kanal auf Social Media, zu gucken. Also ganz klar für eine Marke mit einer Message, mit einer Mission. Und dann auch nochmal während Corona, da haben wir auch viele Studien gemacht, Richtung, was ging da eigentlich viral, welche Headlines, welche Bilder. Also anfangen bei den allgemeinen Mustern. Ganz oben steht Emotionalität. Und spannenderweise ist es nicht so wichtig, ob es jetzt negativ ist oder positiv. Hauptsache, es ist nicht neutral. Also ein Post, wo die Person, die Marke Stellung bezieht und sie drückt entweder etwas sehr Positives aus. Und das kann ja dann sein irgendwie Freude, es kann sein Stolz, es kann sein Anerkennung, oder auch einfach nur jemand ist happy über etwas. Oder natürlich das Negative, jemand ist sauer über etwas, findet etwas richtig schlecht. Und die Stärke, in der du in die eine oder andere Richtung gehst, entscheidet dann auch wieder über die Klicks. Also ein Beispiel wäre, du willst irgendwie, du hast eine Flasche Wasser von einer bestimmten Marke und deine Meinung ist halt, diese Flasche Wasser ist okay. Das wird nicht geklickt. Das ist quasi neutral. Und wenn du dann aber sagst, diese Flasche Wasser ist die beste, die ich je getrunken habe, seitdem habe ich 20 Kilo abgenommen, okay, na, jetzt bist du super positiv. Und wenn du aber dann sagst, diese Flasche Wasser hat meine Oma umgebracht und darüber bin ich sehr sauer, dann bist du extrem negativ. Wohingegen, wenn du sagst, diese Flasche Wasser finde ich nicht so gut, ist auch negativ, aber ist quasi noch zu schwach. Also da sieht man die Bandbreite. Hat meine Oma umgebracht, am stärksten negativ, wird wahrscheinlich richtig viel geklickt. Dann finde ich aber nur schlecht, bisschen weniger und dann neutral am schlechtesten. Aber wenn du dann wieder auf positiv gehst, das Beste der Welt und so weiter, dann auch wieder mehr. Also Emotionalität und dann halt eine klare Positionsbeziehung, das hilft.
Okay, also Hauptsache nicht egal sein. Und dann habe ich so, ich habe es gerade wie so ein T-Shape, also ne, so ein T im Blick. Es gibt unterschiedliches Spektrum von Emotionen, von ganz positiv bis negativ. Und dann ist die Frage, wie intensiv geht man auf eine Emotion rein?
Ja.
Das ist das Konzept, okay. Und du hast gerade schon so ein paar Emotionen genannt. Sind das, also gibt es da so eine, hast du so eine Liste von Emotionen, wo du sagst, hey, das sind die Top 10 Emotionen?
Ja, genau. Wir haben 16 Emotionen uns angeschaut. Also alles von, ne, macht man sich Sorgen, ist man drückt man Hoffnung aus, Überraschung und so weiter. Also je nach Emotion, das sind jetzt alles Emotionswörter. Es gibt auch die von Ekman, das sind dann 6. Das sind die wir erkennen können in Gesichtern. Aber wir haben es hier mal ein bisschen breiter gehalten. Lass uns mal auf 4 wichtige eingehen. Was ist denn die beste Negative sozusagen? Das ist halt wirklich sauer sein. Also so richtig, wenn man das mehr ausdrückt, geht man eher viral, hat man mehr Likes, mehr Kommentare. Weil man natürlich auch aneckt und möglicherweise das Gegenteil probiert auszulocken. Ne? Wenn man sagt, ich finde das richtig scheiße, gibt es Leute, die sagen, ja, aber ich finde es richtig gut. Ne? Also probieren ja Leute auf dem gleichen Level dann zu begegnen. Und wenn du diese beiden Pole hast, da gibt es wahrscheinlich auch Engagement in den Kommentaren.
Ich meine, das ist ja eigentlich die Erklärung für Shitstorms, oder? Auf Social.
Ja.
Stimmt, ja.
Und aber ist auch gut, weil die Frage ist ja dann, willst du jetzt nur Viralität? Oder nutzt du die Reichweite auf Social Media auch für deine eigene Marke, für ein Produkt, für eine Dienstleistung oder auch um eine Message rüberzubringen? Weil einfach nur Engagement ja, ist das genau das, was du willst, oder willst du die meisten Leute auch mit etwas überzeugen? Also du kannst quasi auch zu viral gehen, aber nicht dein, aber deine Message geht verloren. Und dann hast du möglicherweise für dein Ziel, für deine Marke, dein Produkt und so weiter nichts gewonnen.
Ja, das ist ein krasser Punkt, der, glaube ich, oft in der Diskussion in der Social-Media-Welt vernachlässigt wird, weil viele feiern es extrem ab, wenn ein Video Vanity Metrics erreicht, Reichweiten, Engagements, Kommentare. Aber die Frage ist, was tut's für die Marke?
Ja, richtig.
Hast du da irgendwie eine Antwort drauf, wie man diese Diskussion leiten kann? Weil ist ja die Frage, also wie viel Viralität ist denn gut? Oder ich glaube, die Grundfrage ist ja, erreiche ich richtig viele oder erreiche ich viele richtige? Und eigentlich müsste es ja Letzteres sein. Also die Marke hat ein Ziel und sie muss die richtigen Leute erreichen. Und ich habe immer das Gefühl, wir müssen uns so ein bisschen von Viralität entfernen. Auf der anderen Seite ist es auch extrem schwer herauszufinden, okay, wie viele Leute sind jetzt wirklich, die ich erreicht habe, für meine Marke relevant und nicht. Also hast du da irgendeine Form von, ja, Guideline?
Also der ideale Content ist ja einer, der alle anspricht, ne? Der deine wirklich Core-Zielgruppe anspricht, dann die Leute, die ein bisschen Interesse haben und dann nochmal alle, weil dann sieht natürlich auch der Algorithmus oder die Audience dann, okay, das ist für ein sehr breites Spektrum an Leuten relevant und trotzdem sehen es die Leute, die du erreichen möchtest, die wichtig sind, aber halt auch erschließt du dir neue Zielgruppen, weil die es dann auch mitbekommen. Das ist natürlich der ideale Post. Aber das geht nicht bei jedem Thema, weil natürlich, wenn du tief in einem Produkt drinsteckst, keine Ahnung, Auto, und dann geht es irgendwann über irgendein Ventil und eine Schraube, das interessiert dann wirklich nur noch die Core-Leute. Und das soll es auch, weil du kannst ja diese Schraube verkaufen oder diesen neuen Motor oder was auch immer. Na? Also da, die Überlegung ist letzten Endes immer in dem, machst du gerade Content für auch welche Phase im Funnel? Wenn du etwas verkaufst, willst du jetzt wirklich erstmal Aufmerksamkeit, neue Leute reinkriegen, die werden sich dann weiter darüber informieren und dann am Ende muss ich dann halt den closen, dann müssen den Call to Action klicken und dann machen die irgendwas. Na, und natürlich kannst du Posts haben, die wirklich nur darauf sind von wir lieben Autos, alles ist toll, dann ist es halt einfach nur Reach oder dieses Auto ist richtig nicht so gut, richtig scheiße. Und dann im Mittelfunnel willst du vielleicht schon ein bisschen näher eingehen auf das, was auf deiner Zielgruppe wichtig ist oder den Leuten, die du am Anfang gecatcht hast, von wegen, okay, immerhin bist du jetzt auf Thema Auto und gehst dann weiter. Und dann ganz am Ende natürlich ist dann der Call to Action zu, hast du jetzt das Geld, um dir ein Auto zu kaufen zum Beispiel und nur auf die Zielgruppe willst du gehen und die sollen dann Call to Action und eine Probefahrt machen. Na?
Ja.
Also ich glaube, die Formel gibt es insofern nicht. Du musst dir immer bewusst sein, welche Funktion soll mein Post haben und in welcher Situation erreiche ich dann auch, welche Zielgruppe es dann auch sein soll. In welcher Phase in meinem Funnel. Und du brauchst natürlich alles. Ne? Also du brauchst ja immer wieder neue Leute. Du brauchst Leute, die du abholst, weil du die sind schon irgendwie interessiert. Und du brauchst Leute, die jetzt eigentlich nur noch darauf warten, dass du denen sagst, kauf dir das. Und entsprechende unterschiedliche Posts brauchst du auch entsprechend.
Fair. Das wunderschöne Thema von Zielgruppen spezifischer Kommunikation ist, es geht nicht für alle, alles zu kommunizieren, sondern es muss halt individuell auf die unterschiedlichen Menschen in ihren Phasen und Beziehungen zur Marke angepasst werden.
Ja.
Okay, cool. Ich glaube, eine Frage, die mir bei dem Thema Emotionen, vor allem negativ, positiv, noch im Kopf rumschwirrt, ist, ich verstehe, dass negative Emotionen zu Reaktionen bei Menschen führen und damit auch zu Reichweite und Viralität. Auf der anderen Seite will ich als Marke ja positive Assoziationen hervorrufen.
Ja.
Na, ich glaube jetzt, wir haben ja jetzt gerade über allgemeine Viralität gesprochen und nicht über Markenviralität, oder?
Ja, super Punkt. Weil, also vielleicht gebe ich euch mal zwei Emotionen, die positiv sind und die auch viral gehen können. Oder sagen wir mal, eher mit Posts assoziiert sind, die mehr Likes und mehr Kommentare bekommen. Und zwar geht es hier um Stolz und Anerkennung. Wenn man das auf ein Wort unterbricht übrigens, ist es Congratulations, also herzlichen Glückwunsch. Wenn dein Post diesen Satz hat, dann ist es ja quasi so, du zeigst Anerkennung für jemanden oder herzlichen Glückwunsch, wir haben gewonnen, keine Ahnung. Ne? Das geht auf in beide Richtungen. Aber dieses, etwas ist passiert, weswegen du stolz zeigen kannst oder du gibst jemandem Anerkennung, das ist extrem positiv. Und das ist tatsächlich von den positiven Emotionen sind hier sehr stark. Das heißt ganz praktisch, wenn es jemand bei euch im Unternehmen gibt, Praktikant, was auch immer, der was richtig Tolles gemacht hat, dann sagt das auf Socials. Na, das ist gut, um zu zeigen, dass ihr als In-Group sozusagen, also als die Gruppe von Leuten, die halt das Business sind, dass die füreinander da sind, dass die einander Anerkennung geben können, ist sehr positiv. Also es zeigt diese Stärke der Gruppe. Und gleichzeitig ist es halt auch ein positives Signal für die Person, die wird das stolz sein, die fühlt sich gut, die wird das weiter posten, die Freunde finden das dann gut, die werden das, ne, also das funktioniert sehr gut. Und der Stolz als zweite Emotion kann ja auch sein, wir haben einen Preis gewonnen. Wir haben es geschafft, dass nur noch, dass wir jetzt 95% recycelt Plastik benutzen oder sowas. Darauf kann man stolz sein. Ne? Also tu Gutes und erzähl davon, ist genau das, dass man dann diesen Stolz auch entsprechend ausdrückt.
Okay, check. Und gibt es Möglichkeiten auch für Marken, negative Emotionen zu nutzen, vielleicht positiv zu spinnen? Oder würdest du sagen, lieber keine negativen Emotionen
in Markenkommunikation? Der Punkt. Ein Kunde hat ja Sachen, die er will, und er gleichzeitig hat Probleme, die er nicht will. Und wenn du richtig sauer bist, dass es diese Probleme überhaupt gibt, dann spielst du natürlich in die Karten von dem, was der Kunde gerne möchte. Also wir waren gerade beim Thema Plastik. Wenn du sagst, wie sauer du bist, dass die Meere voll mit Mikroplastik sind und dass jedes Mal, wenn du Thunfisch isst, du eigentlich auch wieder Mikroplastik irgendwie zu dir nimmst, dann kannst du ja sagen, und deswegen haben wir unser Duschgel jetzt mit kein Mikroplastik mehr produziert. So, dann hast du quasi die negative Emotion von du bist sauer über das Problem gedreht und deswegen haben wir diese Lösung und die, wenn dir das wichtig ist, adressiert halt auch das Problem, was du hast. Und deswegen, ja, also Probleme angehen und darüber sauer sein ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um negative Emotionen zu nutzen, aber eigentlich etwas Positives damit auszudrücken.
Ja, finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Wie schaust du auf das Thema, also wenn ich über Emotionen auf Social nachdenke, dann kommt man oft auch in dieses in diesen Diskussionsraum. Gibt es so einen abnehmenden Grenznutzen, wo du sagst, wenn wir zu stark in Emotionen reingehen, dann wird es eher negativ und backfired es?
Also ich glaube, die Frage mit Clickbaits ist ja, gibst du den Leuten das, was du versprichst?
Ja.
Weil du kannst ja Clickbaiten wirklich auf eine Art und Weise machen von mit diesen 3 Tipps wirst du in der nächsten Woche 50 Kilo abnehmen. Okay, würde ich draufklicken, aber wenn du dann mir nur erzählst, ja, du musst mehr Wasser trinken und ein bisschen mehr Sport machen, dann denke ich, ja, ich glaube nicht, dass es funktioniert und eine Woche später habe ich nicht 50 Kilo abgenommen und es hat nicht funktioniert. Also, und das lernen die Leute natürlich, dass wenn du immer das alles versprichst und du hältst nichts, dann irgendwann vertrauen sie dir nicht mehr und dann ist das so, okay, I don't care und dann klicken sie nicht mehr drauf. Aber wenn du clickbaitest und du deliverst, ne, du sagst, ey, zum Beispiel jetzt hier dieser Podcast, hör dir den Podcast an und mit diesen 3 Tipps versprechen wir dir besseres Verständnis von was wirklich viral geht. Und dieser Podcast delivered, na, dann sind doch alle happy. Dann hast du die Leute reingeholt und sie haben gelernt. Mhm. Wenn der mir das erzählt, er kann mir das bieten und da ich habe Interesse, klick drauf und bekomm das, der Wert ist da, dann ist super. Und das ist, glaube ich, das Wichtige bei den Clickbaits, weil du kommst nicht drum hin. Andere Leute machen ja auch Clickbaiting. Leute haben nur so viele Klicks, die sie am Tag machen, so viel Aufmerksamkeit. Du musst mitspielen, aber gleichzeitig darfst du halt nicht lügen, weil Lügen haben kurze Beine und auf Dauer bedeutet es den Glauben an deine Aufrichtigkeit, an deine Ehrlichkeit.
Paulina, willst du was sagen? Ja, ich überlege nur gerade, weil das natürlich jetzt, also klick auf dieses Podcast und du wirst ein besseres Verständnis für irgendwie Viralität bekommen. Das ist für mich halt 0% emotional. Ja, ne? Also es ist für mich halt sehr sachlich und sehr edukativ. Mhm. So, und ich glaube, da ist halt immer so ein bisschen der Zwiespalt, sobald du wirklich auf krass emotional gehst, also wirklich jetzt, wir reden jetzt über starke Emotionen, weil du auch gesagt hast, hey, das ist eben der Treiber für wirkliche Viralität. Dann wird das halt immer so schnell doch irgendwie zu einer Art Clickbaiting. Deswegen habe ich gerade so Luft geholt, weil ich den Titel, den du genannt hast, einfach nicht emotional fand. Aber mir fällt jetzt auch kein anderes Beispiel ein. Ja. Ich glaube, das ist halt immer so das, was ich irgendwie die Waage halten muss. Ne? Wie du gesagt hast, du musst halt schauen, dass du emotional reingehst, emotionale Geschichten vielleicht auch erzählst, wo das Produkt halt, um jetzt mal weg von dem Podcast zu kommen, wo das Produkt vielleicht gar nicht so sehr im Vordergrund steht, weil ich sag jetzt mal bei Penny eine Buona Crema, die bringt dich halt nicht zum Weinen, aber es bringt dich halt vielleicht die Buona Crema zum Weinen, wenn du sie an Weihnachten verpackst und einem Kind gibst und das freut sich ein Loch im Bauch, obwohl es eigentlich nur eine scheiß Buona Nutella Fake Creme ist. Sorry, Penny. Und ist aber so, also die geht total viral, ne? Also das ist eine tolle Creme, aber und das ist halt dann so eine emotionale Geschichte, wo das Produkt gar nicht so sehr im Vordergrund steht mit seinen Vorzügen und ist jetzt süß und salzig und whatever. Darüber habe ich einfach gerade nachgedacht, wie man es hinkriegt, ein Produkt zu emotionalisieren, ohne Clickbaiting zu betreiben. Kleiner Rant, sorry.
Ja.
Kleiner TED-Talk zwischendurch.
Also die Funktion von dem Clickbait ist ja, für den Klick zu kriegen. Und danach geht's ja weiter. Danach siehst du dann, gehst du halt rein, dann hast du jetzt die Aufmerksamkeit und so weiter. Also ich glaube, es ist eine super Überleitung wie wichtig zum Beispiel die First Line ist. Die First Line jetzt von dem Titel, von diesem Podcast, auch die First Line von deinem Social Media Post. Weil darum geht es ja. Wie kriege ich in den ersten paar Sekunden die Leute dazu, nicht weiter zu swipen? Weil die meisten lesen ja nicht weiter. Ich glaube, es gab auch Studien, wo gezeigt wurde, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber dass mehr als die Hälfte der Leute lesen die Headline und so ein bisschen den ersten Absatz und dann sind sie auch schon wieder raus, weil sie denken, okay, jetzt weiß ich, was geht. Und gesellig mache ich auch so bei vielen Sachen. Denke ich, okay, scheinbar ist das und das passiert, weiß ich jetzt, mehr muss ich nicht wissen. So, und dann gehe ich weiter. Und du willst natürlich gerade für den Aufbau deiner Marke emotional, dass sie das machen schon, sie lesen den ersten, den zweiten, dritten und gehen dann ganz, ganz weit runter, bis vielleicht hin zum Sign-up to Newsletter oder hören sich dann den Podcast nochmal ganz an oder was auch immer. Und dann hast du den Aufbau, weil dann hast du die Zeit. Am Anfang ist halt wirklich, du musst Kampf um die Aufmerksamkeit, aber wenn du sie hast, musst du dich eigentlich ein bisschen entspannen und sagen, alles klar, schön, dass du da bist und jetzt lass uns mal erzählen, was wir hier haben. So, wir sind ja jetzt im Austausch und dann musst du auch, dann bringt es nicht mehr, immer wieder die Emotionen sozusagen zu triggern, weil die Leute sind ja schon da, dann sind sie auch ein bisschen, dann sind sie da und da muss man sie, glaube ich, auf dem Level auch ein bisschen runterbringen, damit sie auch aufnahmefähig sind und nicht mehr in diesem, okay, what's next.
Geil.
Ja, super. Ich habe noch eine Frage, sorry. Mein Kopf dreht sich die ganze Zeit so ein bisschen im Kreis. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass der Haupttreiber für Viralität Emotionen sind. Das ist total geil, weil ihr das ja auch nochmal wissenschaftlich quasi nachgewiesen habt, aber das liegt jetzt ja nicht so fern ab, ne? Dass, wenn dich was emotional triggert, dass du dann eher kommentierst, dass du es dann eher teilst und dass dadurch halt eben dieser Schneeballeffekt dann losgetreten wird. Gibt es noch andere Trigger, die ihr rausgefunden habt, wenn es um Viralität geht?
Absolut. Also wir müssen ja hier auch, das ist ja so dieses, das Komplexe. Wenn du 10 Millionen Social-Media-Posts analysierst und Sachen sind sehr emotional und sind möglicherweise emotional in der ersten Line, das ist natürlich auch die Chance, dass Leute das überhaupt gelesen haben, viel größer. Das heißt, allein schon in deinem Datenset hast du möglicherweise die besten Posts, die eine richtig schlechte Einleitung hatten und die wurden quasi nicht gelesen. Und deswegen ist quasi der gute Content, der danach kam, der eigentlich auch, die hilft auch bei der Viralität, der geht verloren, weil der erste Satz war nicht gut. Und das macht das ganze Datenset eigentlich kaputt, weil du dadurch mehr oder weniger überbewertest, was diese Emotionalität bedeutet am Anfang, weil eigentlich, was sie nur bedeutet ist, deswegen haben die Leute überhaupt sich den Rest angeguckt, weil sie drauf geklickt haben und weil sie dann motiviert waren, um weiterzulesen. Na? Also deswegen diese anderen Faktoren von wegen dann wieder runterkommen und den Wert vermitteln, wirklich etwas Interessantes erzählen, eine interessante Perspektive haben und so weiter, also einen Mehrwert liefern. Und der ist ja dann total spezifisch auf, was du versprochen hast, was deine Marke ist, in welchem Kontext du die Person irgendwie kriegst. Das zu geben, ist natürlich extrem wichtig. Und da kommen wir auf die anderen Komponenten, jetzt auch Richtung Viralität, zum Beispiel Call to Action. Kommen die Leute zum Call to Action? Es hängt halt ab von, haben sie geklickt, haben sie dann weitergelesen und angenommen, sie haben dann nur gescannt, fein, aber beim Call to Action sind sie auch wieder hängen geblieben, haben sich gedacht, oh ja, vielleicht, ne, ist der Call to Action von wegen, was ist deine Meinung zum Thema? Fein, tippe ich kurz meine Meinung ein. Und dann hast du da auch wieder die Viralität in dem Sinne von Kommentar, das verbreitet sich dann wieder mehr, und mehr Leute sehen das. Ne? Also der Markenaufbau passiert auf jeden Fall in der Mitte, dort, wo du den Wert vermittelst, wo du den Kontext schaffst, wo du dann vielleicht auch erzählst, hey, na, wenn du, keine Ahnung, wenn du Hunger hast oder du willst lunchen, dann geh vielleicht zu diesem Restaurant oder was auch immer. Na, da verbindest du dann quasi deine Marke mit dem Leben und dann am Ende mit dem Call to Action schaust du dann, vielleicht kann ich jetzt zu diesem Post noch weiter pushen, in dem Leute sagen, was sie das letzte Mal hatten bei deinem Restaurant oder sowas. Und dann hast du ein Signal für stärkere Viralität. Ich hoffe, das macht Sinn. Ne? Also wir reden jetzt viel über diesen ersten Impact und der ist super wichtig. Also 80%, auch wirklich 80% der Zeit, um einen Post zu kreieren, sollte daran gehen, was ist genau diese One Message und wie kann ich das in den ersten zwei Sätzen maximal rüberbringen? Quasi 50 Charakteren, weil ganz häufig wird es dann abgeschnitten. Wie kriege ich das hin? Da muss dir deine Aufmerksamkeit hingehen. Warum? Weil wenn du das nicht tust, dann kommen die Leute nie zu dem coolen Content, den du danach hast. Ist einfach nicht so, leider. So, du bist im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Aber wenn du das geschafft hast, dann musst du natürlich auch in dem Rest dann richtig guten Content haben, eine gute Message, einfache Wörter, kurze Sätze, je nachdem, auf welcher Plattform du natürlich bist und so weiter. Und dann am Ende wieder einen klaren, direkten Call to Action, damit dann das passiert, was du möchtest. Engagement oder ein Klick auf deine Shopseite oder was auch immer.
Ja, safe. Also ich glaube, das ist total nachvollziehbar und können wir auch ein Lied von singen. Allein auf Social ist wahrscheinlich eins der meist genannten Buzzwords der Hook in der Vergangenheit. Mhm. Und das ist genau dieses Reverse Storytelling. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz auf Social. Du musst mit dem größten Banger einsteigen am Anfang, sonst verlierst du die Leute. Und dann ist natürlich die Erstaufgabe getan. Aufmerksamkeit wurde generiert. Und sie muss gehalten werden für nachhaltige Markenbildung, bin ich total bei dir. Ja. Habt ihr Erfahrung, ob diese Emotionen von Plattform zu Plattform variieren oder sind die allgemeingültig? Also alle diese Emotionen sind auf allen Plattformen gleich relevant.
Ja, wurde es sehr unterschiedlich pro Kanal. Also natürlich, du hast immer noch allgemeine Regeln. Ne? Aufmerksamkeit in jedem Kanal bekommen. Wenn der Post kürzer ist, dann halt wahrscheinlich auch noch einen kürzeren, mit einem kürzeren Element, wenn Bilder erlaubt sind oder Videos erlaubt sind, dann halt in dem Medium, ne, das ist klar. Aber du hast auch Erwartungen. Auf LinkedIn erwarte ich ganz andere Posts. Und auf Facebook kann mir vielleicht jemand davon erzählen, ne, dass, keine Ahnung, Großmutter ist gestorben oder sowas. Ich hack ziemlich viel auf dieser Großmutter-Rolle, ne, schon am Anfang.
Scheint ein Thema zu sein, ja.
aber du erwartest es da vielleicht eher die persönlichen Themen, wohingegen auf LinkedIn ist sowas im Zweifel, denken die Leute sofort so, was erzählst du mir? Das würdest du mir auch nicht auf der Arbeit erzählen, als Kollege, wenn ich dich nicht kenne. Warum erzählst du es mir hier? Das ist halt mehr der professionelle Kontext. Dort wiederum zu sagen, ne, guck mal, also ein Foto zu haben von sich im Anzug, wo man total vertrauenswürdig aussieht und hat so diese Marker von Status und Erfolg, das zieht natürlich auf LinkedIn viel mehr und dann hat man da vielleicht auch ein Standing als, okay, ne, der erzählt mir da jetzt was. Was ich glauben kann, weil der hat in diesem Kontext professionell Berufsleben, benutze die richtigen Muster und Bilder, wohingegen auf X der gleiche Post vermutlich nicht so gut funktioniert, weil die Leute dann so denken, irgendwie kommst du hier auf die Party und du bist komplett unpassend gekleidet.
Na? Ja, fair. Ja, total. Context matters. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, weil wir sind jetzt ja gerade am Fundament. Wir haben es einmal verstanden, wie wichtig unterschiedliche Emotionen sind und die Stärke der Emotion zählt. Ja. Das ist das allgemeine Setup. Und jetzt hattest du ja noch eine Follow-up-Studie zu UNICEF. Das ist total aufregend, jetzt mal in eine Marke reinzutauchen. Ja. Was sind da die Learnings? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da Ähnlichkeiten? Gibt es da andere Akzentuierungen?
Ja, kurz gesagt, was wir gefunden haben, ist, dass Hoffnung besser ist als Verzweiflung. Weil auch okay. Die Studie wieder total einspielt auf positiv und negativ. Mhm. Weil natürlich, es gibt super viele unschöne Dinge auf der Welt. So Hunger, Krieg, alles Mögliche. Und auch da ist wieder eine Frage, wie du das drehst. Das ist einfach nur zu zeigen, guck mal hier, das ist richtig schlecht. Das ist nicht angenehm. Das wollen Leute tatsächlich auch nicht sehen, weil es halt, also das meine ich jetzt gar nicht als Kritik an Menschen, aber du guckst natürlich von Sachen weg, die du nicht gerne sehen möchtest. So. Punkt. Logisch. Hoffnung.
Wirklich? Aber es gibt doch so voll viel dieses so Gaffer bei Autounfällen und so. Also ist es nicht auch so ein Phänomen, dass wir uns hingezogen fühlen zu Dingen, die schrecklich und gruselig sind?
Ja, du hast recht. Also man kann das nicht verallgemeinern. Es ist so ein bisschen, es hat auch immer was mit Grenzen zu tun. Also sagen wir mal, ich bin letztens hier durch den Park gegangen meiner Frau und wir haben halt so Fäkalien gesehen, die, sagen wir mal, so aussahen, als kämen sie von Menschen. Das guckst du dir nicht so gerne an. Obwohl das wirklich ziemlich, ziemlich in your face, und auch deine Reaktion zeigt ja so, ja, cool. Aber das wirst du nicht näher inspizieren. Das will ich kurz angucken und dann weiter. Und ich glaube auch, wenn du, so ein Autounfall oder sowas, es gibt ein Level, da ist das nicht mehr angenehm. Und außerdem, Viralität bedeutet ja auch, du setzt dich damit auseinander und du, postest es vielleicht selber, kommentierst und so weiter. Das tust du ja bei solchen Sachen dann auch häufig weniger. Ich glaube aber hier für UNICEF, ist das Wichtigste, diese, auf Englisch heißt es dann Despair oder Verzweiflung oder so, das ist halt etwas, was da gibt es keinen, oder vielleicht so interpretiere ich es gibt keinen eindeutigen Call to Action. Was soll ich damit machen? Wie kann ich hier helfen? Ne? Wohingegen, wenn du auf Hoffnung spielst, das ist halt so eine motivierende Emotion, wo ich eher sagen würde, alles klar, es gibt Hoffnung. Wenn ich jetzt spende, dann können die da einen Brunnen bauen, können die dies und das machen. Na? Und ich glaube, das ist so die, wenn meine Interaktion damit offensichtlich für mich etwas Positives bewirkt, dass ich zum Beispiel dann mit der negativen Emotion besser fertig wäre, weil ich habe ja damals gemacht, ich habe ja damals gespendet und so weiter, dann ist es, glaube ich, einfacher zu teilen und zu sagen, hier habe ich auch was für gemacht und so weiter. Und man fühlt sich dann, glaube ich, auch besser als so diese Hoffnungslosigkeit, wo das ist ja, ne, so ein bodenloser Brunnen, stelle ich mir das vor. Da kannst du was reinschmeißen, aber du weißt auch, es ist bodenlos, das verschwindet dann. Wohingegen bei der Hoffnung, da denkst du, da kann ich jetzt was reintun und damit baue ich das Haus auf. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Mhm, voll.
Total. Also das heißt, was bei mir jetzt hängen bleibt, ist, bei UNICEF als Marke gibt es dann eine neue Emotion oder gibt es so ein Pendel zwischen Emotionen, also Hoffnung und Verzweiflung, wobei Hoffnung wesentlich besser funktioniert, weil es motivierender ist, weil es positiver ist, weil es optimistischer ist.
Ja.
So, das heißt, Marken, also für Marken macht es Sinn, sich dieses Emotionsspektrum anzuschauen und zu fragen, welche Emotionen möchten wir ownen, welches Gefühl möchten wir rüberbringen und dann da mit Content drauf aufbauen.
Ja. Ja, ganz genau.
Okay, cool.
Und das verbindet sich jetzt auch gut, glaube ich, mit dem, was wir davor gesagt haben von der Marke. Also ihr kennt vielleicht hier dieses, dass Marken gerne Werbung machen in Artikeln, die zum Beispiel das schon haben. Also wenn du einen hoffnungsvollen Artikel hast, von wegen Gegenwund mega viele Brunnen gebaut und keine Ahnung, der Regenwald ist wieder aufgebaut und dann ist da eine Coca-Cola-Werbung, dann hast du eine positive Emotion und wenn dann die Werbung kommt, dann verbindet sich auch in deinem Kopf emotional diese beiden Sachen miteinander. Du hast dich gut gefühlt, hast dann diese Marke gesehen, perfekt. Ja? Wohingegen natürlich jetzt bei einem negativen Post und dann die Marke dazu, hast du auch dann wiederum den Effekt. Deswegen jetzt, wenn irgendwo ein Erdbeben stattfindet, Tsunami, was auch immer, dann wollen die Marken da nicht so gerne Werbung dafür machen. Weil das ist ja total dissonant. Das hat ja damit, das wird, in dem Kontext macht das ja keinen Sinn.
Ja. Ja. Okay, check, verstanden. Wie sieht's jetzt aus mit eurer Corona-Studie? Also das ist jetzt ja für mich der Blickwinkel, großes gesellschaftliches Thema. Was habt ihr dafür für Learnings rausgezogen?
Also wir haben uns speziell angeguckt, welche Headlines viral gehen. Und da haben wir uns, weil du hast ja bei der Headline häufig dann noch so ein Vorschaubild und auf dem Vorschaubild waren natürlich auch wieder verschiedene Elemente. Könnt ihr übrigens alles bei uns im Blog nachlesen, einfach /Coronavirus, dann findet ihr das. Und wir haben dann so Heatmaps gemacht, um zu zeigen, welche Pixel auf dem Bild sind Vorhersager für die Viralität des Artikels. Und haben in der Corona-Zeit gesehen, dass tatsächlich wieder diese Marker von Status helfen. Also das waren dann zum Beispiel Hemden mit Kreiden oder Krawatten oder auch so Uhren, witzigerweise, ne? So wenn du eine teure Uhr hast oder so. Also das sind ja Marker in unserer Gesellschaft für Status. Und in einer Situation, wo du unsicher bist, ne, erinnert euch an Corona am Anfang, keiner wusste, was funktioniert, was geht, wie kann ich mich jetzt irgendwie schützen? Da willst du natürlich von jemandem, der so aussieht, als würde er wissen, wovon er spricht, ne? Auch so Arztkittel und sowas, hat dir geholfen, nehmen wir auch diesen coolen Kragen, von denen willst du dann was hören. Das heißt, Informationen, die scheinbar geholfen haben, diesen emotionalen Gap zu füllen von Unsicherheit, die wurden dann geteilt. Und im Gegenteil, was nicht geteilt wurde, waren quasi die Marker auch wieder, ist ähnlich wie UNICEF beinahe, hier läuft was schief. Also ganz früh, immer wenn ein Bild zu sehen war, zum Beispiel in Asien haben Leute ja, tragen ja generell mehr so diese Masken, ne, diese über dem Gesicht, also über dem Mund. Das ist ja schon länger Thema. Und dann hat das ja auch angefangen. Und in China und so haben da die Leute immer auch angefangen. Jeder Artikel, wo sie ein Bild gezeigt haben von jemandem, der eine Maske trägt, wurde signifikant weniger geteilt. Ja? Also, weil das ist auch wieder ein Marker für Krankheit. Für etwas ist verkehrt. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt merkst, wenn du in die Bar gehst und du trägst eine Maske. Ich mache das ab und zu wegen für einen familiären Grund, dass ich mich hier weniger anstecken möchte. Aber du siehst, dass Leute dann denken, oh, der ist wohl krank und setzen sich dann von mir weg, obwohl ich ja eigentlich viel sicherer bin, auch dem gegenüber. Ne? Aber das ist halt.
Aber da habe ich jetzt nochmal eine Frage, weil müsste es dann nicht eigentlich auch so sein, weil wir haben ja eben gelernt, also vielleicht bin ich jetzt, ich frage mal für die Leute, die auch nicht so gut zugehört haben, vielleicht nicht Spaß, aber wir haben doch gerade gelernt, dass die Intensität der Emotionen Viralität bedingt. Mhm. Und egal, ob es eine negative oder eine positive Emotion ist. Und wenn ich Leute mit Maske zeige, dann löst es ja, wie du gerade gesagt hast, Angst aus, eine Disgust vielleicht auch, eine Unsicherheit, was ja auch total ein Ärger, was ja total starke Emotionen sind und auch eine starke Intensität. Mhm. Wie erklären wir uns, dass das jetzt viel weniger geklickt wurde, als Sachen, die hoffnungsvoll waren?
Also Angst hat eine leichte Korrelation mit Viralität, aber eine sehr viel schwächere als zum Beispiel
Ärger.
Okay. Weil ich glaube, am Ende ist immer die Frage, und dann, and then what? Ne? Also was ist dann der Wert dabei für mich? für die Person, die diese Information hat, hilft das? Also die, es gibt zum Beispiel diese eine Studie, die halt schon ewig debunked ist, also die wirklich nicht stimmt, ich muss es tausendmal eins wiederholen, aber dass Impfen stärker zu Autismus führt. Da gab es mal eine Studie, ich glaube in der Lancet, die wurde schon seit langer Zeit zurückgezogen und die stimmt auf jeden Fall nicht, like no worries. Es gibt keinen Verband, epidemiologisch oder was auch immer, zwischen diesen beiden Sachen. Aber wenn du die Information liest und du denkst halt dann, oh, warte mal, hier meine Freundin, die wird jetzt bald ihr Kind impfen, die sollte diese Information wissen, ne? Dann geht es viral. So, weil das ist natürlich, du denkst, das ist eine praktische Information, die die Leute wissen sollen. Aber das Entscheidende da, glaube ich, ist, du hast Angst davor, du willst nicht, dass dein Kind das bekommt und so weiter. Aber du kannst ja etwas dagegen tun, indem du Leuten sagst, okay, dann mach's ja nicht. Nochmal, würde ich unterstreichen, mach das auf jeden Fall. Ist Impfen ist eines der besten medizinischen Interventionen, um dein Leben zu verlängern und auch, dass deine Mitmenschen, gerade solchen, die nicht geimpft werden können, also na, wirklich, kann man nicht häufig genug sagen, muss man, glaube ich, auch häufiger sagen. Aber die praktische Komponente dieser negativen Information, glaube ich, führt dann zu dieser Viralität. Und ja, okay. Also diesen, was mache ich jetzt damit? Wie kann mein Verhalten anderen Leuten helfen? Und das, der Marker Viralität wäre ja dann, es wird geteilt, weil die Leute glauben, sie können anderen Leuten damit helfen.
Mhm, okay, macht Sinn.
Ja, perfekt. Und nochmal um die These, die bei mir hängen geblieben ist, von der, während des, der Corona-Zeit zusammenzufassen. Eine Zeit der Unsicherheit, ja. Eine Zeit, wo keiner weiß, wie es weitergeht, viele offene Fragen und dann helfen Symbole, die Vertrauen, die Autorität, die Glaubwürdigkeit kommunizieren und dementsprechend in unserem Kulturkreis so verankert sind, ne? Wie eine Uhr beispielsweise. Ja. Ich meine, Herr Drosten, wie hieß er nochmal? Ist ja auf einmal so der Popstar gewesen. Mhm. Ne? Ist auch jetzt, erinnerst du
mich? Hörst du mich? Ja, aber ich weiß den Kontext nicht mehr.
Hey, der leitende, boah, das muss ich aufpassen, dass ich hier keine Fake News verbreite, aber war ja einer der leitenden Wissenschaftler rund um Viren, Epidemien von der Charité, glaube ich, der dann sehr stark in einem Podcast zu sehr viel öffentlicher Aufmerksamkeit geführt hat. Echt? Weißt du, ich meine? Ja. Und das ist ja auch ganz spannend, weil er war ja so dieser Nukleus der Wissenschaft, ja. Dieser Nukleus der Wahrheit, dieser Nukleus, okay, hey, wir haben alle keine Ahnung, aber dieser Mensch ist auf einmal die wichtigste Person, gefühlt wichtiger als die Bundesregierung, weil er weiß, was passiert. Er hat die Information. Das hat sich immer alles wieder geändert, aber es spielt ja auf dieses gleiche Gefühl ein, ne? Was du, glaube ich, gesagt hast, dieser Glaubwürdigkeit, der Autorität, ja. Des Vertrauens.
Ja. Ja, und witzigerweise hast du ja auch so ein, leider oder positiverweise, also Internet und Post haben hier so eine Art Demokratisierung. Ne? Früher war im Fernsehen halt der wichtig war und heute sind auf YouTube alle. Auf YouTube,
ja, die stimmt,
keine
ja.
Ahnung haben, wovon sie sprechen, aber dann halt trotzdem auch wissen, vielleicht haben sie mal einen Artikel gelesen, was viral geht und dann machen sie das halt und dann geht es auch viral, obwohl die halt nur Unsinn erzählen. Also Fake News verbreiten sich ja gut, weil du kannst ja dir einfach, wenn du negative Sachen dir ausdenken kannst, ne, wenn du keine Datengrundlagen geben musst, aber sie klingen dann halt, als wären sie wahr, ja, dann werden die den gleichen Mechanismen unterworfen, die halt auch bei den Sachen, die stimmen, funktionieren.
Ja, fair. Cool, richtig spannend. Pauline, hast du noch Fragen?
Nee, habt ihr sehr gut erklärt, also vor allem du. Wirklich sehr einleuchtend. Mein Kopf rattert die ganze Zeit, wie wir das jetzt für unsere Brands umsetzen können.
Das verraten wir doch hier nicht, Paulina.
Das machen wir jetzt gleich hinter den Kulissen.
Okay, toll. Dann würde ich sagen, dann lass uns zu unseren drei Abschlussfragen rüber sliden. Ja. Frage 1, da bin ich extrem gespannt bei dir. Das ist eine neue Frage. Wie nutzt du KI oder wie nutzt ihr als Company gerade KI? Was sind für dich so die größten Hebel?
Ja, ich nerve meine Frau, indem ich mit meinem Computer rede. Weil diese Voice Transcription ist meiner Meinung nach die beste Art und die schnellste Art und Weise, um Informationen an KIs zu geben. Das heißt, ich benutze viel dieses Diktiertool bei ChatGPT zum Beispiel, kleines Symbol mit dem Mikrofon. Aber wenn man das zu Hause macht, wie gesagt, merkt man seine Frau. Aber du kannst halt dreimal schneller reden, als du tippen kannst. Und vielleicht schlechter begabt, ich kann noch langsamer tippen. Und das ist für mich das der größte Benefit aktuell von KI.
Ja, krasser Hack auf jeden Fall. Rückfrage da, weil ich habe das Gefühl, bei mir ist so, also ich bin so ein Schreibmensch, ich liebe Schreiben, ich liebe Texte. Ich merke ganz oft, dass ich im Schreiben meine Gedanken schärfe und auch der Schreibprozess ist für mich eine Form von Produktion. Ich produziere beim Schreiben etwas Neues, was ich vorher gar nicht hatte. Beim Reden ist das oft nicht so, Hast du das auch oder sagst du, nee, Quatsch, einfach loslabern, let's go?
Das habe ich auch, kann ich auch sehr unterstreichen. Also es gibt auch viele psychologische so Interventionen, gerade auch so, wenn es dir nicht so gut geht oder sowas, um dann deine Gedanken aufzuschreiben, deine Emotionen, ja. Also kognitive Verhaltenstherapie basiert sehr stark auf so diesem Tagebuch schreiben und deine Emotionen auseinandernehmen. Und du hast komplett recht, da hilft Schreiben sehr gut, um zu ordnen, um zu und so weiter. Ich glaube, ich rede jetzt aktuell mehr so um, du willst jemandem eine E-Mail schreiben, wo du halt sagst, ja, ist gut, machen wir nächste Woche. Ne?
Ah, dann cool,
ist, ja. Glaube ich, sehr einfach. Also quasi Instruktionen, die halt jetzt nicht mein eigenes Verständnis von der Situation irgendwie stark verändern würden. Aber ansonsten gebe ich dir komplett recht, ist zu schreiben super, um die Gedanken zu ordnen. Und ich glaube auch gerade in der aktuellen Situation, wo ja, wir mit so vielen Informationen konfrontiert sind und das sortieren und für einen einordnen, für einen selber ist Schreiben immer noch extrem wichtig. Auf der anderen Seite, wenn ich halt dann produzieren möchte und ich habe das schon im Kopf, dann hau ich das gerne schnell raus, weil dann bin ich letztlich produktiver.
Cool.
Cool, mega.
Nice. Zweite Frage.
Zweite Frage. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann Creator sein, Kampagne sein, Post sein, Artikel sein, Influencer sein, whatever it might be?
Ja, Gary Vaynerchuk hat erzählt, dass wir nicht mehr in einer, was hat er gesagt, irgendwie... Okay, ich kriege es immer ganz zu lang. Aber der Punkt war, dass wir jetzt in einer Interest-First-Society sind. Das heißt, dass soziale Netzwerke sich insofern demokratisiert haben, als dass, wenn dein Inhalt gut ist, dann kann der genauso viral gehen wie von jemandem, der schon x Millionen Follower hat. Weil der Algorithmus natürlich, die Audience will etwas sehen, was interessant ist. Und das kann ja jeder produzieren. Auch jemand, der super viele Follower hat, kann ja auch etwas produzieren, das keiner sehen will, weil es einfach nicht gut ist. Und ich glaube, da sehen wir eine Verschiebung, dass und das bedeutet für jeden Einzelnen, muss halt der Kreative guten Content halt haben, der sich von den anderen unterscheidet, der emotional gut ankommt und so weiter. Aber wenn du den produzierst und du tust ihn raus, hast du eine reelle Chance, dass der auch wirklich abgeht, obwohl du vielleicht noch nicht die Follower hast. Und das finde ich persönlich für jemanden, der halt noch nicht Millionen von Follower hat, total, gibt mir viel Hoffnung, weil okay, dann mache ich jetzt halt besseren Content. Und das hat mich sehr, sehr geflasht von den Gary.
Ja, schön. Auch nochmal eine Motivation. Wie zum Beispiel dieses grandiose Podcast. und wer soll denn nach dir auf diesem schönen Berliner Tisch stehen, weil du stehst hier ja remote und sitzt nicht auf dem grauen Stuhl?
Okay, also ich würde empfehlen, Dr. Benny Briesemeister, der hat nämlich viel so Richtung Neuro gemacht, ist nochmal viel tiefer auch so mit Gehirnwellen und sowas dabei, hat bei Deloitte gearbeitet und ist jetzt gerade Professor für Psychologie und so weiter, aber der, glaube ich, würde sehr gut nochmal ein Level mit reinbringen auf einer ja noch tieferen Ebene, ne? Also so der Türsteher im Gehirn, der Informationen durchlässt. Über den, da kennt er sich aus und könnte den auf die Note erzählen und so weiter. Den würde ich gerne als nächstes empfehlen.
Geil, mega. Toller Tipp.
Machen wir. Hey, phänomenal. Tausend Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht, sehr insightful und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ja,
wieder.
Bis dann, ciao.
Bis dann, Grüße in Hamburg. Ciao, ciao.
Heute stelle ich euch Sherlock vor, ein kleines oder ich sag mal mittelgroßes, weißes, beiges Wollknäuel. Ganz strubbelig, ganz süß, sieht aus, als wäre da irgendwie Terrier mit drin. Und das ist noch ein Rohdiamant. Das ist ein ganz junger Hund, ganz lieb, vor allem zu Menschen, aber auch zu Hunden. Freundlich, offen, hat keine körperlichen Probleme, beißt nicht, ist super verträglich. Das einzige Problem ist, er ist einfach noch komplett unerzogen. Das ist einfach ein Junghund, er kennt das Hunde-Einmal-Eins noch nicht, er kennt nicht Sitz, er kennt nicht Platz, er ist noch nicht stubenrein. Das muss man halt einfach mit ihm gemeinsam üben, aber es ist wirklich ein ganz, 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 ganz süßer und ich bin mir auch sicher, dass der schnell einen schönen Platz findet, weil der einfach so unkompliziert ist und genau, guckt ihn euch an auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schickt uns gerne neue Themen, schickt uns Gäste, schickt uns spannende Cases, die wir uns anschauen sollen. Und lasst doch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts etc. pp. da. Das würde uns sehr freuen. Viele liebe Grüße und ciao aus Berlin.
Immer aktuell. Klick und Like. Gedanken klar und frei mit Social Vita dabei. Der, die, das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell.